Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living, aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuß und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Schönen guten Abend zur Glanzparade. Da sind wir wieder. Kein Wolf Fuß, der es patschen lässt. Der ist ins Taxi eingestiegen. Der Taxifahrer hat gefragt, Herr Fuß, wo wollen Sie hin? Hat Wolf gesagt, egal, ich werde überall gebraucht. Hier ist er nicht angekommen. Stattdessen Thomas Wagner da. Grüß dich, Thomas.
Hallo, schöne Einführung. Namen.
Und natürlich der Chef, Timo.
Hallo.
Alles gut?
Ja, du hattest so einen leichten
ja, ich hatte Voice-Crack, so einen
Aber hast du gemerkt, wie er das souverän überspielt hat? Ja. Andere hätten, oh Gott, wie fängt das an?
Ja. Aber das ist natürlich die Erfahrung aus 15 bis 20 Jahren Top-Unterhaltungsfernsehen. Da bist du nicht mehr nervös.
Das ist noch nicht mal zu lachen.
Der FC Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Ich habe es, glaube ich, wann habe ich das eigentlich das erste Mal steif und fest behauptet, Timo? Im November, glaube ich, ne?
Ich glaube, es war echt Oktober 72 oder so.
Da hast du Boah, 72 ist vielleicht mal die beste Schalker Mannschaft der Neuzeit.
Zack, und sofort hast du wieder das Buch geöffnet.
5-0 gegen Lautern im Pokalfinale.
Das ist Wahnsinn. Okay. Ja.
Nee, du hast es im vergangenen Jahr, im Herbst auf jeden Fall schon.
Ich betone das dermaßen, weil ich mit meinen Tipps ansonsten sehr oft falsch liege. Aber bei Schalke, ich war mir tatsächlich relativ früh sicher, weil ich die Stabilität defensiv immer stark fand. Und irgendwann haben sie angefangen, Fußball zu spielen. Wann hast du dran geglaubt, dass sie es packen?
Also ich habe es hier gesagt, glaube ich, in der letzten Sendung vor Weihnachten, habe ich auch gesagt, sie gehen durch, weil ich das auch schon beeindruckend fand, mit welcher Konstanz sie gespielt haben. Und du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, das war ja in der Hinrunde wirklich spielerisch nicht so viel. Ich glaube, da tritt man auch niemandem zu nah. Ja. Dann habe ich mich gewundert, oh, du verpflichtest Dzeko, der muss ja gefüttert werden. Dann hat er diesen Wahnsinnseinstand gegen Kaiserslautern. Also es ist dann auch eigentlich nahtlos weitergegangen. Und mittlerweile, sie spielen noch keinen Champagnerfußball, aber das ist deutlich variant. Reicher geworden. Und wer so viele Rückschläge und Rückstände dreht, also das war eine ganz stabile und auch von den Punkten her richtig gute Zweitligameisterschaft. Und ich freue mich total, weil Schalke ist so ein geiles Stück Fußball. Wir gehören einfach in die Bundesliga. Mindestens.
Ja, und ich finde, also viel hat sich, vielleicht war das auch ganz gut so, über den Trainer definiert. Von Anfang an, weil er ja, du wirst es nachvollziehen können, du bist ähnlich strukturiert, sehr selbstbewusst aufgetreten. Also er hat ja von Anfang an hat er ja...
Sagt die Demut.
Er hat ja von Anfang an signalisiert, vertraut mir, glaubt mir, wir packen das. Und ganz zu Beginn habe ich gedacht, boah, ich weiß nicht, ist das nicht nach den beiden Jahren vorher, die waren ja rabenschwarz, vor allem defensiv. Aber am Ende hat er alles richtig gemacht. Wie groß ist eurer Meinung nach sein Anteil an diesem Erfolg?
Ja, ich glaube, das kann man gar nicht groß genug bemessen, neben der Ruhe, die Frank Baumann noch ausgestrahlt hat. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil in Plymouth wollte er ja auch etwas aufbauen, dann war er relativ schnell weg. Es hat in dieser Saison eigentlich alles, was Muslic gemacht hat, hat funktioniert. Mhm. Taktisch, in der Außendarstellung, die Leute lieben ihn, er macht es ja auch sehr groß, Schalke, ich habe mich verliebt und all das. ich glaube, auf dem Prüfstand steht es trotzdem in der Bundesliga, wenn du mal 3 Spiele am Stück verlierst. Er fängt ja die Leute ein. Ich meine, ich habe ihn ja selber im Studio bei uns gehabt. Der kommt dann hin, erstmal ein Knipser für Terodde. Dann da. Also das ist ein absoluter Profi und das meine ich überhaupt nicht negativ. Aber er weiß natürlich, wie er das Ganze auch mitnimmt.
Hast du am Anfang gedacht, boah, ist vielleicht ein bisschen viel?
Habe ich tatsächlich mal gedacht, aber er hat alles richtig gemacht. Aber trotzdem finde ich, ist es dann auch sicherlich nächstes Jahr wird es Täler geben. Wir sehen, wie schwierig es auch für die Aufsteiger ist, die sich zwar beide dieses Jahr gerettet haben, aber das wird interessant. Das ist aber im Moment auch egal. Schalke lag auf der Intensivstation und hat jetzt wirklich eine Zukunft. Auch übrigens, weil sie finanziell, glaube ich, einiges richtig gemacht haben mit der Umstrukturierung. Man hat ja eigentlich gesagt, vor 2 Jahren, da war fast Angst, dass die Lichter ausgehen.
Ja. Ne? Ja, da war davon die Rede, wenn die absteigen, dann geht es ganz weit runter, dann geht es in den Amateurfußball.
Hätten gar keine Lizenz für die dritte Liga, glaube ich, bekommen damals. Genau. Ne?
Also da scheint einiges richtig gut zu laufen. Timo, jetzt Achtung. Mal gucken, wie sehr du die zweite Liga verfolgst. Es war ja nicht nur die Nachverpflichtung von Edin Dzeko, da sind ja noch andere Leute gekommen.
Ljubicic beispielsweise. Ja,
mir würden tatsächlich 2 andere an erster Stelle einfallen, die so ein bisschen untergehen. Oshish und Ndiaye. Das sind die beiden, Ndiaye links hinten und Oshish für mich übrigens fußballerisch. Mit das Beste, was die zweite Liga zu bieten
Könnte
hat.
Könnte ich dir, glaube ich, einen Clip aus dem November vergangenen Jahres. Nee, da war er noch
nicht. Da wusste ich nicht, dass sie kommen.
Nein, das aber eben, ich habe im Februar gesprochen, da habe ich mal ein Schalke-Spiel gesehen und habe wirklich gesehen, dass das so ein Wahnsinnsunterschiedsspieler ist. Ja. Der war ein Rising Star ohne Ende, der hat ganz viel auf dem Zettel, dann musste er den Umweg gehen und genau da haben wir schon drüber gesprochen.
Aber man darf auch nicht ganz vergessen bei aller Euphorie, auch zum Beispiel Katic, ganz wichtiger Mann. Bundesliga ist dann auch nochmal ein anderes Ding. Aber wir haben Ben Manga auch oft gescholten. Er war ja bis Oktober da. Also diesen Kader hat er schon auch noch mit zumindest gebaut. Ja. Das darf man bei aller Euphorie auch nicht vergessen.
Können die Leistungsträger halten? Also bei Dzeko ist es eine Frage, ob der noch Bock hat mit 40. Das ist einfach. Und auch da darf man dann, wenn man ein bisschen neutraler rangeht, die Frage stellen, ist das dann in der Fußball-Bundesliga, kann das noch funktionieren? So ehrlich muss man sein. Aber können die Leistungsträger, und das ist ja das Entscheidende, können sie die halten, was glaubst du?
Ja,
sind ja auch Laien dabei.
Genau, ne? Bei wem sagen wir denn, dass er jetzt eigentlich schon, also Bundesliga-Qualität auch gehoben? Karius hat das teilweise früher gezeigt, in Mainz und in Liverpool. Elfausi ist ein super Spieler, wie ich finde. Ne? Ljubicic war in seinem ersten Jahr beim FC richtig stark, dann ist er auch wegen privater Probleme so ein bisschen abgefallen. Das sind die mir jetzt mal direkt...
Oshish und Jai würde ich auf jeden Fall auch nennen.
Genau.
Aber da ist die Frage... Was passiert
mit diesen Verträgen, genau. Und dann musst du ja mal sagen, wenn du dir den HSV und Köln anschaust, mit den Mannschaften, die letztes Jahr aufgestiegen sind, wie viele von diesen Leistungsträgern oder Stammspielern überhaupt noch eine Rolle nachher gespielt haben, dann kommst du ja in beiden Teams auf 3 oder 4 Spieler. Also ich glaube, das Gesicht wird sich schon ganz stark ändern. Und ich glaube, Schalke muss versuchen, über die Heimspiele, über die Wucht und all das irgendwie im ersten Jahr drin zu bleiben.
Und die Bedeutung von Kapitän von Karaman müssen wir auch nochmal rausstellen. Ich weiß nicht, 14, 15 Saisontore.
14?
Natürlich weiß er das.
Nein, weil ich habe es gerade eben im Kicker gelesen. Es war das erste Mal, dass er mehr als 13 Tore erzielt hat, weil wir ja jetzt auch in der Euphorie, da war immer einer da, der den ganzen Dreck miterlebt hat. Gefühlt hat er ja in jedem Jahr 20 Tore geschossen, hat 2x 13 gehabt. Ne? Ich glaube, einer, der auch tatsächlich am Anfang eine schwere Zeit hatte in Schalke. Ich kann mich erinnern, wie er ausgepfiffen wurde. Ja. Bundesliga hat man immer so gesagt, der richtige Durchbruch nicht und ist dann geblieben, hat sich dazu bekannt und erntet jetzt auch dafür, zu Recht.
Wer geht denn direkt mit hoch?
Also ich glaube tatsächlich seit dem Wochenende Elversberg. Ehrlich? Mein Podcastpartner sagt das ja immer, die gehen durch. Was dieser Lukas Petkoff da zum Beispiel spielt und wie die einfach mal Paderborn rasieren, das ist schon Wahnsinn, ne? Muss man echt sagen. Nötigt mir allergrößten Respekt ab und ja, Hannover hat es irgendwie...
Was war das denn für ein Irrsinn?
Ja.
Da machst du kurz vor Schluss das 3-2, bis in der Pole Position, hast es in der eigenen Hand, Zweiter zu werden. Und dann kommt dieses Irrsinnsding, was weiß ich, 90 plus X und Preußen Münster, die so gut wie weg sind, muss man ganz
hilft
ehrlich
halt
sein.
Gar keinem dieses Tor, ne? macht für beide irgendwie gar nichts.
Wahnsinn. Aber ich sag dir eins, ich habe am Sonntag in der Konferenz Fortuna Düsseldorf gegen Elversberg. Das ist, glaube ich, das entscheidende Spiel für Elversberg. Wenn sie das gewinnen, sage ich, packen sie es. Aber die Fortuna braucht jeden Punkt in diesem irren Kampf um den Klassenerhalt.
Das ist krank.
Ist Wahnsinn, oder?
Das unten ist wirklich krank. Und überleg dir mal, was da für Relegationen möglich sind. Duisburg gegen Düsseldorf. zum Beispiel. Oder Essen gegen Düsseldorf. Oder
Cottbus-Magdeburg.
Wahnsinn. Ich glaube, Dresden auch wegen des Torverhältnisses, die sind eher durch. Auch Fürth zum Beispiel, hatte ich vor ein paar Wochen gedacht, die sind weg. Gestern eigentlich auch eine klasse erste Hälfte gespielt gegen, und letzter Spieltag, Fürth gegen Düsseldorf. Oh Gott.
Ja, da ist, also die ist wirklich irre. Ich meine, du warst ja damals auch mit beim DSF. Wir haben ja jedes Jahr von der stärksten, spannendsten und ich weiß nicht, was verrücktesten zweiten Liga aller Zeiten. Wo wir
rumgefahren sind, das war Wahnsinn.
Aber,
der Gellertwiese in Chemnitz, an der Gellertstraße und sowas.
Aber das Ding ist, immer wenn du denkst, okay, das ist nicht mehr zu toppen, dann kommt die Spielzeit danach und es wird noch eine Spur verrückter. Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Relegation oben. Also wenn wir sagen, Elversberg packt es, dann ist ja auch immer noch der Kampf zwischen Hannover und Paderborn. Das ist ja auch noch nicht entschieden. Also es ist wirklich.
Paderborn hat jetzt ein Heimspiel gegen KSC. Ja. KSC zuletzt auswärts nicht so gut. Mhm. Wobei ich das auch beeindruckend finde, trotz Eichners Weggang. Mhm. Zu Hause ziehen die ihre Spiele, ne? Kaiserslautern, muss man auch mal drauf gucken. Gehen die mit Lieberknecht und hängen in die neue Saison. Da ist ja so viel Unzufriedenheit, ne? Sind schon ein paar spannende Themen in der zweiten Liga.
Ja, gleiches gilt ja für Hertha, aber da sickert ja wohl schon durch, dass man sowohl am Trainer als auch am Sportvorstand, am Manager festhalten will. Kaiserslautern bin ich auch gespannt, ob das bewusst gestreute Gerüchte waren, denn da hieß es ja schon, das war's für Lieberknecht, glaube ich noch nicht. Wenn das passiert, glaube ich, geht Hängen gleich mit. Das sind so meine Eindrücke.
Schwierig. Ja. Hängen hat lange einen guten Job gemacht, hat aber jetzt viele Trainer auch verschlissen. Ja. Ne? Was sagst du noch ganz kurz zum Aufreger? Weil wir hatten ja die Sendung am Samstag zusammen.
Mitch Kniert.
Geisteskrank.
Er hat gesagt, das ist geisteskrank, dass das nicht gepfiffen wird oder irgendwie sowas. Das ist das Einzige, warum ich auch sage, Leute, jetzt sind wir mal nicht päpstlicher als der Papst. Also, dass ich spreche wie ein alter, weißer Mann. Auch so nach dem Motto, ich glaube, Pele Wollitz hat es bei euch dann auch bei Magenta gesagt, so, ey Leute, so reden wir auf dem Fußballplatz. Das ist nicht immer eine Entschuldigung. Ich habe das schon mal erzählt, wie vor ein paar Jahren auf Fußballplätzen in Sportarenen gesprochen wurde. Es ist schon begründbar, warum das vielleicht nicht immer noch der Fall ist. Aber in dem Fall, ich weiß nicht, das ist jetzt wahrscheinlich, kriege ich jetzt wieder Zuschriften da, oder hier, Timo, ja, so kann man das nicht angehen. Aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, in dem Fall, weil er nicht gesagt hat, ey, du bist geisteskrank, hat er ja nicht so zum Schiedsrichter gesagt, sondern das ist geisteskrank, dass das nicht gepfiffen wird. Und in der Phase der Saison, ich weiß, das darf alles keine Rolle spielen, aber jetzt würde ich sagen, ey, komm, Leute, lass den Mann an die Seitenlinie. Oder bitte, wenn überhaupt, dann nur für ein Spiel sperren.
Ja, das hoffe ich auch. Also ich bin auch Mitch Kniart-Fan. Ich finde, das Problem ist ja ein anderes. Wir sitzen ja auch häufiger mal da unten. Also was die Schieds- und Linienrichter in der ganzen Saison anhören müssen, das ist alles viel, viel schlimmer als das ist geisteskrank. Seinen Frust verstehe ich total. Er hat einen Elfmeter nicht bekommen. Ja. Dann pfeift er ab in diesem letzten Ding da rein. Und er geht eigentlich auch nicht bedrohlich auf ihn zu. Ne?
Und wenn der bedrohlich käme, dann kriegst du Angst. Ne?
Ja, das ist schon ein schöner Kleiderschrank so, ne? Typ Türsteher. Ja, also ich hoffe, dass es nur ein Spiel ist. Ich glaube aber auch trotzdem, dass die Arminia, der macht ein ordentliches Torverhältnis. Ich glaube auch, dass deine alte Heimat drin bleibt, Timo.
Wie war es denn im Stadion? Ich meine, 100 Jahre Alm ist natürlich.
Boah, das war fett, muss man echt sagen.
Geile Choreo, ne?
Ja, geile Choreo.
Das ganze Stadion?
Und haben dann so einen Spruch gemacht, egal ob du mit dem Fahrrad, mit dem PKW und sowas. Wir waren ja auch im Museum. Das haben sie schön gemacht da in Bielefeld. Ist schon geil, Museum. Ich sage auch mitten in der Stadt. Das ist ja eins so der letzten. Toll. Aber es ist im Moment ich war gestern dann noch mit Strassi in Duisburg. Also da hast du gedacht, das war ein Europapokal-Viertelfinale.
Duisburg Energie Cottbus, dritte Liga, ganz wichtiges Spiel.
Hat, da in dem Kessel. Also schon imponierend, was die Fans da abziehen.
Timo, wir sind zwei alte weiße Männer, der Kollege Wagner und ich. Du bist jung. Wie stehst du zu so einem Ausdruck, wenn ein Trainer im Eifer des Gefechts, wohlgemerkt, nicht zum Schiedsrichter sagt, bist du geisteskrank, sondern das ist geisteskrank. Wie stehst du dazu?
Schön, dass du mich auch zu so heiklen Themen dann immer mal wieder mit reinnimmst und so auch, dass wir das vorher absprechen. Das gefällt mir sehr gut.
Pass auf, da muss eine klare Haltung von dir jetzt kommen. Ja, jetzt. Und wenn die abgesprochen sein muss, können wir den Laden hier zumachen.
Also, wir fordern immer, dass wir echte Typen haben wollen oder echte Frauen im Frauensport, wie auch immer. Mitch Kniart ist ein großartiger Motivator, ein großartiger Trainer, glaube ich, den wir in der Pokalsaison vergangenes Jahr so gefeiert haben, was der da für Emotionen hatte. Ich finde das gut. Und in dem Kontext, wie du es gesagt hast, finde ich es voll okay. Das ist eine Ermahnung und gut. Und weiter geht's. Aber keine rote Karte.
Das ist eine klare Meinung. So, dann würde ich jetzt sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob ich den Plan noch richtig im Kopf habe.
Jetzt kommt dieser Übergang aus der Hölle.
Aus der Hölle.
Aus ganz der genau. Hölle.
Wir wollen Typen, wir wollen Leute, die nicht alle gleich sind.
Oh, guck mal, wer gießt
die? Nee, das geht in die falsche Richtung.
Also,
du gehst in die völlig falsche Richtung. Du gehst in die völlig falsche Richtung.
Ich wollte normalerweise. Wollte nach Frankfurt, aber okay.
Nein. Laut Ablaufplan, pass auf, kann ich dir auf dem Handy zeigen. Sieht das was anderes vor? Und ich habe gesagt, wie kriegen wir denn da die Kurve jetzt zum Schmidtchen der Woche? Hat er gesagt, ach, wir gucken uns erstmal den Schmidtchen der Woche an und dann erkläre ich, wie er drauf gekommen ist.
Schmidtchen der Woche.
Was denn von mir?
Also, ich würde das dann gerne erklären. Das ist der FC Thun, der erstmals in seiner 128-jährigen Vereinslaufbahn einen Titel geholt hat und dann noch die Meisterschaft und das Besondere als Zweitliga-Aufsteiger das Ganze in der Schweiz geschafft hat, oder? Und das ist natürlich fantastisch. Und die haben, glaube ich, 4 Matchbälle vergeben. Gucken dann, haben am Wochenende wieder verloren gegen Basel, schauen das Spiel des Konkurrenten mit den Fans zusammen im Stadion einen Tag später. Und durch die Schützenhilfe werden sie Meister, drehen komplett durch, haben keinen Rathausbalkon in Thun, wie ihr wisst, und haben dann den Brunnen eingenommen. Und das sind doch die Geschichten, die wir mögen.
Ja, Brunnen, da kannst du auch gut feiern. Frag mal in Madrid bei den beiden großen Vereinen. Ich hatte, glaube ich, vor 8 oder 10 Wochen hatte ich den FC Thun schon etwas verfrüht genommen hier. Ne?
Ja.
Du hast es jetzt zugemacht. 44.000 Einwohnerstädtchen gegen die wirklich Giganten Bern und Basel. Also das finde ich schon richtig stark.
So. Hast du das jetzt genauso erklärt, wie du mir das vorhin erklärt hast? Nee. Nicht, dass ich jetzt ein bisschen abwesend war, weil mir hast du ja gesagt, wir binden die zweite Liga, in der wir ja thematisch vorher unterwegs waren, binden wir ab, weil der FC Thun aus der zweiten Liga kommt. Und jetzt werden sie in der ersten schweizerischen Liga Meister und damit sind wir bei der ersten Liga. Dann gehen wir in Deutschland auch aus der zweiten Liga in die Fußball-Bundesliga. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Und es gibt keine bessere Überleitung als den
Man muss jetzt sagen, da bin ich auch ein bisschen dran schuld. Mein Zug hatte Verspätung. Ich war bei der Redaktionssitzung, kam ich erst ein bisschen später dazu.
Also, ja, also bringen wir es auf den Punkt, du warst gar nicht da.
Ja. Also ich meine, so ehrlich müssen wir dann sein.
Also. Super, schön, wie das ganze Kartenhaus hier zusammenfällt.
Jetzt gucke ich mal ganz kurz nach.
In den Ablauf, oder?
In den Ablauf. Da steht jetzt.
Übrigens, der Chef hat eben noch geschrieben, dass Schalke heute 122. Geburtstag hat.
Chef,
das hatten wir auch nicht.
Der Rösner oder was?
Das hatten wir nämlich auch nicht auf dem Zettel.
Der guckt doch nie die Glanzparade. Und jetzt, wo Schalke aufgestiegen ist, da kommt er und mischt sich gleich in diese Redaktion, in diesen redaktionellen Ablauf ein.
Ja.
122 Jahre alt.
Ja.
Stark.
Müssen wir auch sagen. Und guck mal, jetzt kommt noch mal hier ein Hinweis.
Natürlich.
Katern unter Freunden.
Ja, ja. Fanfreundschaft.
Nürnberg gegen Schalke.
Und Muslic ja noch Vertragsverlängerung verkündet, die ja schon vorher da drin stand. Ja, aber das haben sie natürlich auch noch mal, sehr, wie ich finde, geschickt inszeniert. Also gut, es war ein rundes Wochenende für Schalke.
Und das, wo wir bei Inszenierung sind, das haben Buschi und ich eben in der Redaktionssitzung auch gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, Thun als Überleitung, aber dann bringen wir noch mal ein bisschen Schalke rein heimlich.
Davon, da kann ich mich persönlich jetzt überhaupt nicht dran erinnern. Aber das ist wahrscheinlich, das läuft alles via WhatsApp mit dem Kollegen von ganz oben. Ich hätte jetzt fast gesagt, oberste Heeresleitung, das sollte man heutzutage auch nicht mehr sagen. Aber schreib ihm kurz, ob jetzt alles in Ordnung ist, ob wir uns um Heidenheim kümmern können.
Ab jetzt.
Gut.
Ja.
Der Auftritt von Heidenheim, das Miteinander, trotz eines Gegeneinanders, Kompanie Frank Schmidt, fand ich großartig. Und du?
Du meinst jetzt die beiden an der Außenlinie?
Ja, und vor allem auch die gegenseitige Wertschätzung, vor allem das von Kompanie, sowohl vor als auch nach dem Spiel, wie er mit dieser Trainer-Ikone Frank Schmidt umgegangen ist.
Fand ich ganz großartig. Und da siehst du ja auch, wie viel Respekt sich Frank Schmidt mit seinem Wirken wirklich erarbeitet hat. Mhm. Du kannst ja auch mal draufschauen und sagst, ja, der ist jetzt 20 Jahre in Heidenheim. Und dann sagen manche, ja, kann der das auch woanders? Und dann heißt es immer, das ist ein ganz spezielles Biotop. Das ist eine Wahnsinnsleistung. Und ich finde, fast die größte Leistung von ihm ist, die waren 10 Punkte zurück vor 6 Wochen. Und da hat jeder gedacht, oh Gott, die steigen sang- und klanglos ab. Das ist gar keine Heidenheimer DNA mehr. Und wie die sich jetzt wehren, also ich habe mich wirklich dabei ertappt, die spielen jetzt in Köln und dann zu Hause gegen Mainz.
Ich habe das auch durchgerechnet.
Ich traue denen 6 Punkte
zu. Das habe ich genauso gesagt.
Und wenn die beiden anderen verlieren am Wochenende und sich dann vielleicht am letzten Spieltag und unentschieden gönnen am Millern-Tor, dann könnte Heidenheim echt noch in die Relegation kommen. Ne? Also, ich meine, es hat 2 Seiten. Sicherlich schonen die Bayern jetzt im Moment nachvollziehbarerweise auch ihre A-Truppe. Aber du musst dann auch so beherzt dahin gehen und du musst vor allen Dingen, nachdem es dann 2-2 steht, wie der Zifzi Warze den da rein schweißt. Also, toll, muss man sagen.
Ja, Rekord beim FC Heidenheim. Erstmals ein Spieler, der in 5 aufeinanderfolgenden 4. Bundes... Hat er nicht den neuen Rekord mit 5 jetzt aufgestellt?
Ich habe 4 gelesen.
Okay, aber und wenn du das gelesen hast.
War ein schönes Tor, ne?
Also
der hat und verteidigt von Ulisse da das 3-2. Ne?
Besser also spät als nie. CFC Weiß kommt ja von deinem KSC. Ne, ich sage dein KSC, ja, aber ja. Ich sympathisiere.
Ja, ja, definitiv, ne? Definitiv, ja.
War nicht immer eine Erfolgsgeschichte, aber jetzt hinten raus. Und ich habe das genauso durchgerechnet wie du. Ich habe das genauso. Und ich habe mitgefiebert mit Heidenheim in München. Ich konnte das ja auch erst nicht glauben. Hab dann, auch als sie geführt haben, immer noch gedacht, nee, komm, das kannst du vergessen, die Bayern hinten raus machen das wieder. Übrigens, auch wenn sie, wie du sagst, natürlich Leute schon, du siehst ja, aufgeben tun die Bayern nie. Die wollen keine Wettbewerbsverzerrung betreiben. Und machen dann in 90 plus 10 war das, ne? 90 plus 10.
Ja, das war aber das war, die Nachspielzeit war ja okay aufgrund der langen
Verletzungspause. Alles gut, aber das passte mir nicht, das Ergebnis. Weil jetzt stell dir mal vor, die Heidenheimer stünden jetzt bei 25.
Dann, zur Wahrheit gehört ja auch, wenn jetzt jemand sagt, die Bayern, habe ich gerade gesagt, muss man die Bayern noch in Schutz nehmen. Die haben zu Hause auch gegen Mainz mit ihrer besten Besetzung nur spät einen Unentschieden geholt und haben auch gegen Augsburg verloren. Also man kann da durchaus wahrscheinlich in so einer Saison auch mal einen Punkt holen. Ja. Ne? Und wie du sagst, es ist natürlich ganz bitter, dass der Ramay noch hinten an den Rücken springt und dass Wahnsinn. Der da so reinkullert. Ne? Aber trotzdem hast du ja den Stolz von allen noch gesehen.
Ja.
Und ich habe noch eine besondere Zahl gehört. Heidenheim ist, was Pflichtspiele betrifft, die Mannschaft, die den höchsten Schnitt von eigenen Toren in München hat.
Ja.
Die haben ja auch mal dieses Wahnsinns-Pokalspiel gehabt.
Ne?
Ja. Dreierpack von 5-4?
Boah, weiß ich nicht mehr. Ach, Kleindienst? Was? Nee, war nicht mehr.
Ist ein Lieblingsspieler von mir.
Wann denn, wo denn, wie?
Pokal, Moment. Bayern gegen Heidenheim damals.
Boah, das kriege ich, glaube ich.
Dreierpack beim 5-4.
Ja, ist doch logisch. Das müssten wir, das muss man doch wissen. Ich wäre auch bei Kleindienst erst gewesen, aber warte, ist das... Wir kriegen das raus.
Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt mal weiter.
Ja, nee, aber jetzt im Internet gucken finde ich
alles. Nee, das meine ich.
Das gibt's doch gar nicht. Das muss ich doch jetzt.
Ganz aktueller Bundesligaspieler, einer meiner Lieblingsspieler.
Beste. Ah, Glatzel.
Bobby.
Bobby.
Bobby we trust. Glatzel.
Ist doch logisch.
Mei, oh mei. Gut, aber du willst das auch immer wissen, ohne dass man irgendwie...
Nee, mittlerweile vergesse ich auch schon mal Sachen, tatsächlich. Aber das hatte ich jetzt noch so im Kopf.
Kannst du noch mal referieren, Europapokalsaison 78, 79, da bin ich zu Hause von der Couch gefallen, als du da referiert hast, so mit dem MSV Duisburg um die Ecke.
Ja, und Hertha BSC.
Da bin ich wirklich zu Hause von der Couch gefallen, muss ich echt sagen.
Siehst du mal, manchmal kann ich dich noch beeindrucken.
Da habe ich übrigens gesagt, das ist besprochen. Aber nein, es war nicht besprochen. Du hast das aus, du hast das einfach
ausgesprochen. Die alten Sachen kann ich mir echt gut merken.
Wahnsinn.
Ja, aber den Ablauf von heute bringt er durcheinander wie sonst was.
Ja, das liegt aber auch daran, dass er heute schon 21 Podcasts eingesprochen hat. Und am Wochenende
6 Stunden gesessen.
Das ist Wahnsinn. Und am Wochenende war er wieder in 4 Fußballstadien. Wochenende etwas. Warst du auch in Braga?
Nee. Am Felsen, in der Felsenwand war ich nicht.
Aber dann warst du Freitag, Samstag, Sonntag im Einsatz.
Ja, ja, genau.
Wie du das alles machst.
Und heute sitze ich mit dir in der Arena. Das ist schön.
Also ihr glaubt beide noch so ein bisschen an Heidenheim?
Nein,
und das
ich glaube nicht wirklich dran, weil ich auch nicht, obwohl ich mich dabei ertappt habe, genauso zu denken, ich glaube nicht, dass sie 6 Punkte aus den letzten beiden Spielen holen. Und ich glaube auch, dass es einen Sieger geben wird bei St. Pauli gegen Wolfsburg. Ich weiß noch nicht, wen.
Ja, im Moment spricht, glaube ich, schon einiges für Wolfsburg, ne, muss man sagen.
Ja.
Ich glaube, dass viele Bundesligisten eigennützig hoffen, dass Wolfsburg absteigt, denn man kann sich nicht vorstellen, dass die nochmal so eine Horrorsaison dann nächstes Jahr spielen. Und wenn die dann weg wären, dann würde der Relegationssieger, ob Pauli oder dann der Dritte oder Heidenheim der zweiten Liga, wahrscheinlich ein natürlicher Abstiegskandidat sein. Aber sie scheinen schon ein bisschen stabiler zu sein. Man hat auch das Gefühl, das hat Hecking schon geschafft, dass der ein oder andere halt nicht mit einem Abstieg rausgehen möchte.
Die haben die Bayern jetzt zu Hause.
Bayern, ne? Zu Hause, genau. Und wie gesagt, dann auf Pauli. Und St. Pauli habe ich gestern gegen Mainz die zweite Hälfte gesehen. Das war schon nach vorne echt wenig.
Und das ist es übrigens seit vielen, vielen Wochen wieder.
Und Irvine sagt nach fast jedem Spiel, wir müssen uns straffen, auch so Mentalität, das kennt man eigentlich gar nicht. Ne? Und gestern gab es Pfiffe auch gegen den Trainer. Also sind so ein paar Wolken im Paradies gerade.
Ja, ja, ich habe auch ein ungutes Gefühl, muss ich sagen. Weil eben 8 Spiele sieglos, ist das richtig?
8 Spiele sieglos, nur 4 Tore.
So, und das ist der Punkt, was du auch gesagt hast. Die ist nicht so, dass sie die Bude nicht treffen. Sie erspielen sich auch kaum wirkliche Chancen.
Und wenn sie sich mal welche erspielen, wie gegen Köln vor 3 Wochen, dann reißen sie sich hinten mit einem blöden Elber selber wieder.
Und dann diese Fehler, ne? Hauke Wahl vom 1-0.
Der ja eigentlich einer der ganz wenigen,
genau, ist total eigentlich die Konstante im Spiel davor schon, frühes Gegentor. Also Schauen wir mal. Cool. Aber haben wir wenigstens noch ein bisschen.
Das Werder noch mal eigentlich sogar, ne? Also ich meine, die werden es auch geschafft haben, aber das war komisch. So viel Energie im Derby-Sieg gegen den HSV, in Stuttgart gut gespielt und dann so leidenschaftslos zu Hause gegen Augsburg, das fand ich erstaunlich.
Wobei ich immer glaube, Augsburg unter Manuel Baum ist wirklich bescheiden Top. Zu spielen. Auch das, weil wir oft über Augsburg immer so, ja, diese graue Maus.
Und Top-Saison, muss man
deshalb
sagen.
Haben die auch den Wagner geholt, also den Sandro Wagner, deinen besten Kumpel, weil sie bunter, weil sie anders, aufregender werden wollten. Das hat nun gar nicht funktioniert. Das hat einfach nicht zusammengepasst, hat nicht gematcht, nicht gefittet, würdest du sagen, Timo.
Was hast du zuletzt bei
Slay?
Das ist crazy. aber ich finde tatsächlich unter Manuel Baum, ob das jetzt immer attraktiv ist oder nicht, ist, also was die an Punkten geholt haben und jetzt ja ehrlich gesagt da oben noch fast ran geschnuppert oder ran schnuppert.
Dürfen nochmal von Europa träumen so ein bisschen. Ne?
Das ist kompletter Wahnsinn und das sind für mich die beiden, ich weiß nicht, ob sie Unsung Heroes sind, aber Urs Fischer und Manuel Baum, nachdem die Mannschaften übernommen haben.
Ja, also. Wir haben jetzt, glaube ich, auch alle 36 Profiklubs durch in 25 Minuten.
Das was ist denn jetzt wieder los?
Nein, das war ein Lob. Aber Urs Fischer, den haben wir schon häufig drüber gesprochen. Ne? Das ist ja also Wahnsinn, was der geholt hat. Ich glaube, 31 Punkte in 19 Spielen. Wir haben schon früh, ich glaube, Buschi hat wahrscheinlich schon im Oktober schon gesagt, dass sie es noch schaffen. Nein, aber da hatten die ja 6-7 Punkte oder so. Das ist ja wirklich Wahnsinn, ne?
Ich finde das Erstaunliche. Ich war mit Mainz in, was war es, Katowice? Oder ne, haben sie gespielt? Katowice war das Finale.
Posen,
genau, Lech Posen. Katowice war das Conference Final letztes Jahr, da war ich. Und dann, das war der erste Auftritt von dem. Da kam am Flughafen so ein bisschen kurz unterhalten und dann waren auch die mitgereisten Funktionäre, die Journalisten, alle so, der schafft das. Die haben gesagt, der hat dann in den ersten Trainingseinheiten, hast du schon genau gesehen, und du siehst ja eine Mannschaft, die spielt, kannst du irgendwann mit verbundenen Augen, das ist eine Ostfischer-Mannschaft. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass du Vergnügensteuer für diese Spiele holen musst, weil das ein Offensivspektakel ist, aber die sind geordnet, da weiß jeder, was er zu machen hat, die Mannschaften sind fit, die haben ein gutes Mindset. Also das ist sehr, sehr respektabel, was Urs Fischer, und ich meine, die sind 2 Spieltage vor Schluss gerettet, sind ja für Aufholjagden auch bekannt in Mainz, muss man auch mal sagen.
Und Svensson, ne? Unter Henriksen jeweils.
Haben eine richtig gute Europapokalsaison gespielt, also das wird am Ende schon noch als eine gute Saison eingehen in die Mainzer Vereinshistorie.
Ja. Aber man muss auch sagen, da ist ja fußballerisch auch ein bisschen was vorhanden, muss man sagen. Ja. Das war, also da habe ich mir tatsächlich, da gibt es auch ein paar gute Kicker, aber um Augsburg eigentlich dann mehr Sorgen gemacht, aber da auch Manuel Baum, also die beiden Coaches.
Aber die bezahlen mittlerweile auch nicht mehr in den Nüssen.
Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber das macht keiner in der Fußball-Bundesliga und ich meine, wir müssen ja auch mal selbstkritisch und ehrlich mit uns sein. Ich glaube, bei Mainz waren wir nicht so hart, aber bei Augsburg haben wir schon auch ganz schön gib eben draufgehauen, ne? Muss ich schon in die Werbung? Nein, wir haben noch Zeit.
Du kannst noch
mehr. Aber was man auch mal festhalten muss, also Union Berlin, weil wir gerade Urs Fischer hatten, das ist spielerisch eigentlich eine negative Entwicklung. Mhm. Also Steffen Baumgart hat es nicht geschafft, sein System oder mit dem Kader. Der Kader ist vielleicht auch nicht gut zusammengestellt. Und Marie-Louise Eta, erstes Spiel gegen Wolfsburg, haben wir gesagt, das war nach vorne gut, da haben sie den Abschluss nicht. Aber die beiden letzten Spiele waren nicht gut. Mhm. Sowohl in Leipzig als jetzt auch gegen Köln ein glücklicher Punkt. Also Union, glaube ich, taumelt jetzt so seit 2-3 Jahren so ein bisschen. Die müssen sich irgendwas einfallen lassen.
Ja, da glaube ich, wird es auch grundsätzliche Entscheidungen geben. Da bin ich mal sehr gespannt, wer der Trainer wird. Du bist doch Karlsruher Jungwitz, Eichner. So viele Sachen.
Was ich mittlerweile bin. Ich bin HSV-Fan und wohne in Köln. Aber ich mag den KSC.
Und großer Bayern-Sympathisant, das ist ja auch bekannt. Klar.
Und meine beiden großen Töchter sind in Karlsruhe geboren. Christian Eichner ist auf jeden Fall, wie ich höre, wird der bei Union gehandelt. Mhm. Selbst beim FC, weil man da nicht weiß, ob es mit René Wagner weitergeht.
Ich dachte, das wäre klar. Dass
Nein. Okay. Was ist mit Gladbach? Was ist mit Polanski? Der gestern einen guten Auftritt hingelegt hat, aber da hat man ja auch letzte Woche auf der Jahreshauptversammlung gehört, da war ein bisschen Murren, wo ist der Mut hin, weil er zwar nach den entscheidenden Spielen, die er zu Hause gegen St. Pauli und Union gewonnen hat, gegen Heidenheim und Mainz eher defensiv gespielt hat. Was würdest du sagen? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Ruven Schröder ist ja eigentlich ein Mann mit Bedacht. Mhm. Polanski mit so vielen Vorschusslorbeeren, er hat das wichtigste Ziel erreicht. Ich bin mal echt gespannt, wie das da weitergeht.
Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das nochmal eine Veränderung geben wird auf der Trainerposition, weil Gladbach gehört zu diesen Clubs mit dieser unglaublichen Wucht, mit dieser nicht immer erklärbaren Anspruchshaltung. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich eher von einem externen, vielleicht sogar auch mit einem etwas größeren Namen versprechen, dass sie nochmal ja, auch größer wieder Fußball spielen. Damit sind schon einige auf die Schnauze geflogen übrigens. Mhm. Ne? Die denken, ja, wir müssen, weil die Leute von uns erwarten. Aber ich kann, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht genau beurteilen. Ich finde das übrigens, du hast vorhin, wie hast du gesagt, nicht vergnügungssteuerpflichtig, mhm, aus Fischer. Roman Polanski auch nicht, wenn man ganz ehrlich
Roman ist. Polanski Roman. Oder Eugen
Polanski? Roman Polanski für die,
das ist der Vampir. Ja, ja, das ist ein Filmregisseur für die Jüngeren. Ne?
Weißt
ja.
du, woran das liegt? Ich habe gestern mit Lisa Blood and Sinners geguckt, da ging es um Vampire.
Und das war ein Vergnügen.
Und das ist auch, muss ich sagen, wenn du hier bist, das ist die Bereicherung, weil du streust auch immer was aus den anderen ja. Lebensbereichen.
Ja, ja, zwar völligen Schwachsinn. Also Roman Polanski auf der Bank bei Borussia Mönchengladbach, da muss er auch erstmal drauf kommen. Also Eugen Polanski, ich finde auch den Fußball nicht immer so geil, aber, oh, ich weiß gar nicht, ob wir das schon fast als Cliffhanger gleich nehmen müssen. Gestern oder nach dem Spiel gestern hat ja Kovac gesagt, Attraktivität, sollen wir wirklich Attraktivität über Erfolg stellen? Und das galt ja so ein bisschen für gestern. Dortmund hat nicht attraktiv gespielt, Gladbach auch nicht zwingend, aber erfolgreich mit der Art und Weise. Aber ich finde auch, bleiben wir noch kurz bei Gladbach, so richtig eine fußballerische Entwicklung nach dem Trainerwechsel habe ich nicht gesehen.
Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Einerseits haben sie sicher Angst, in eine Saison zu gehen wie in die letzte mit Cioane, wo eigentlich die Euphorie von Anfang an nicht da war. Auf der anderen Seite war der Auftrag wirklich für Polanski, sie zu retten aus einer schwierigen Situation. Er hatte auch ein sehr junges Trainerteam um sich rum. Vielleicht kann er jetzt auch ein Konzept präsentieren, dass er sagt, ich spiele mit Moya zum Beispiel mit einem jungen Mann mit Tempo und sowas, wo man... Also ich glaube, er muss schon überzeugend auch jetzt in den letzten zwei Spielen noch mal was liefern. Aber ich glaube, das Spiel gegen Dortmund, das war nämlich gestern in Ordnung, das hat seine Chancen verbessert.
Ja, ja, es ist ja generell so, es ist auch immer zu einfach, nur auf den Trainer zu gucken. Mhm. Vor allem, wenn der Trainer in der laufenden Saison übernommen hat. Mhm. Wir müssen schon immer auch auf die sportlich Verantwortlichen gucken, was sie für einen Kader zusammengestellt haben. Da müssen wir immer darauf gucken, was war an Verletzungsproblematik etc. da. Von daher schwenke ich jetzt um und sage... Dann bleibt der Polanski doch Trainer.
Ich weiß es nicht. Entschuldigung, ich war ja nicht bei der Redaktionssitzung. Darf ich jetzt den Wagner der Woche noch machen? Würde das noch thematisch passen, oder?
Nee, ich würde den so ein bisschen rausziehen.
Okay, gut.
Du könntest ja teasen und dann machen wir es gleich.
Also, es hat was mit Abstiegskampf, mit Trainern,
aber... Nicht mich angucken. In die Kamera, wo ist die Kamera für Thomas?
Ich wollte einfach mit dir sprechen.
Nimm mal die zwei, ist die in Betrieb, die zwei? So, jetzt machst du...
Ist der Alex heute, ist der da?
Ist der Alex in der Regie?
Alex, grüß dich. Wir haben über den Bökelberg gesprochen, Alex. Jetzt sprechen wir gleich über Rettung, Trainer, großen Traditionsverein. Ja, der Wagner der Woche. Kurze Pause, dann haben wir noch Paris gegen Bayern, die Vorschau. Und Albert Riera und Frank Buschmann und Roman Polanski. Bis gleich.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Rolf Fuchs und Thomas Wagner! Das wird spitze!
Die Zeit fliegt. Wir sind zurück mit der Glanzparade und machen natürlich weiter mit dem Polanski der Woche.
Also wir machen den Wagner der Woche, ne?
Ja.
Ja.
Der Wagner der Woche.
Das ist ja überragend. Sehr gut. Ja, da ist er. Merlin Polzin.
Ja, war klar.
Merlin der Zauberer. Ja. Ich finde zum zweiten Mal bemerkenswert, dass er eine schwierige Situation im Frühjahr löst. Er hat im letzten Jahr die traditionelle Frühjahrsflatter, wie man immer beim HSV gesagt hat, 3 Spiele, 1 Punkt, dann gewinnen sie in Darmstadt 4-0, steigen die Woche später auf und jetzt in Frankfurt aus eigener Kraft, ganz ehrlich, ich habe hier gesessen nach dem Pokalspiel gegen Pirmasens, habe ich gesagt, so wird schwer 20 Punkte zu reißen, da haben sie dann Vuskovic, Lokonga und Vieira geholt, muss man auch Klaus Costa Respekt zollen, Spieler sind gewachsen mit ihren Aufgaben, Capaldo und Remberg, ich finde, Merlin Polzin hat immer die Ruhe behalten.
Bobby Glatzel hat zu wenig gespielt.
Das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Und man kann auch mal darüber sprechen, muss Mikel Prancis nach hinten nicht einfach besser werden. Aber im Großen und Ganzen, bei so einem großen Verein, du hast eben darüber gesprochen, Erwartungshaltung, die Wucht, wie ruhig es da ist, nie jetzt in akute Abstiegsgefahr in der Rückrunde gekommen, das Ding selber gedreht. Also, muss ich ehrlich sagen, bin sehr zufrieden mit unserem Trainer und mit dem HSV. Ich habe mir am Samstagabend ein Aperol mit meiner Tochter gegönnt. Hat mich glücklich gemacht, dass wir die Klasse gehalten haben.
Ich könnte jetzt direkt die Kurve kriegen zum Gegner des HSV am Wochenende, wo sie den Klassenerhalt klargemacht haben, bei Eintracht Frankfurt. Da hättest du nach dem Spiel gegen Pirmasens niemals dran geglaubt, dass deine Hamburger bei der Eintracht, bei der großen Eintracht gewinnen. Seitdem sind ja ein paar Monate ins Land gezogen und die Eintracht hat einen neuen Trainer. Und jetzt erklär du mir mal Alberto Riera.
Ich glaube, da hätten wir jetzt eine ganze Stunde, könnten wir darüber reden. Als erstes muss man mal sagen, wir beide sagen ganz oft, das ist alles so stromlinienförmig geworden, das ist alles so gleich. Ich finde es grundsätzlich cool und geil, wenn auch mal einer kommt, der ganz anders ist. Mhm. Und ich glaube, du kannst gar nicht zu viel Selbstvertrauen als Bundesliga-Trainer haben. Und er hatte ja schon auch tatsächlich in Slowenien, eine kleinere Liga, hat er was vorzuweisen, war im Viertelfinale der Conference League. Aber wir haben uns schon früh gewundert, was denkt ein Spieler, wenn der sagt, in 3 Wochen springen die für mich vom 3. Stock eines Balkons. Und wir sind wie Haie nach dem ersten Spiel in Union, hatten sie 0-1-4 X-Goal-Wert. Und ich habe mich lange gewundert, weil ich habe gedacht, wenn einer so auftritt, dann geht das entweder durch die Decke oder direkt schief. Und es wurde eigentlich sehr bieder. Mhm. Hinten ein bisschen stabiler als unter Topmöller. Nach vorne gar kein Eintracht-Fußball. Mittlerweile ist der Punkteschnitt schlechter als der von Dino Topmöller. Und er verwirrt, glaube ich, viele auch im Umfeld durch seine Pressekonferenzen, die ja wirklich Wahnsinn sind. Man könnte positiv.
Keine Bar. Das ist kein Zirkus. Das habe ich. Ich weiß. Manchmal denke ich ja, okay, ist das vielleicht auch einfach ein Problem der Mentalitäten, dass er vielleicht auch manches, was rund um ihn geschieht, was über ihn gesprochen wird, eben nur so bruchstückhaft mitkriegt oder falsch übersetzt bekommt. Ich blick nicht durch, was er bezwecken will. Hat sich dir das erschlossen?
Also ich finde, ich habe in 1 oder 2 Gelegenheiten rund um Spiele die Möglichkeit gehabt, mit ihm zu sprechen. Der hat schon echt eine Aura, wenn der da reinkommt. Fester Händedruck, der guckt dir in die Augen. Also das ist schon ein Typ, gar keine Frage. Aber mir erschließt sich das auch nicht. Vor allen Dingen, wir könnten ja positiv noch sagen, er wollte die Mannschaft hinter sich versammeln. Er hat die Journalie angegriffen.
Darfst aber nicht sagen, schlechteste Abwehr Europas.
Ja, das hat er ja vorher gemacht. Aber dann, jetzt wollte er vielleicht die Kurve kriegen. Und wenn du so einen Auftritt hinlegst, dann muss die Mannschaft aber am nächsten Tag für dich liefern. Und das haben sie nicht. Das war wieder mal eine ganz harmlose, biedere Vorstellung. Und ihm gehen ja auch die Argumente aus. Hinten spielen sie jetzt fast wieder genauso schlecht wie unter Topmöller. Nach vorne keine Ideen. Und er sagt immer, ja, es stimmt im Innenverhältnis, wenn man sieht, wie er Johnny Burkhardt abbaut, der sicherlich ein Junge ist, der...
Stimmt das, dass er nur über den Co-Trainer mit Burkhardt spricht?
Das soll stimmen, nach meinen
Informationen.
Ja, das ist wohl verbrieft.
Warum passiert sowas?
Das ist ja die Frage, warum ich zu einem Spieler wie Burkhardt nicht hingehe, der immer noch ein junger Spieler ist, der bei seinem Lieblingsverein steht und sagt, Junge, irgendwas habe ich das Gefühl mit der Fitness, du musst doch mit den Spielern reden, das ist doch nicht zu viel verlangt. Personalie Götze, finde ich, spricht nicht nur gegen den Trainer, sondern macht mich im Gesamtverein ratlos. Der hat 2 gute Jahre gehabt, der spielt keine gute Saison, da wird der Vertrag verlängert, dann ist er gar nicht im Kader, da passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Theat und Koch waren Führungsspieler, spielen keine gute Saison, Theater spielt gar nicht mehr, wird auch angegangen. Und dann frage ich mich, wo will er denn eigentlich noch den Rückhalt der Mannschaft haben, wenn er auch die Führungsspieler alle abbaut? Also das ist krass. Und ich habe das vor 6 Wochen hier gesagt, da bin ich wirklich hart von Eintracht-Fans angegangen worden. Ich soll mal gucken, wie der die Abwehr stabilisiert hätte und nach vorne wäre das doch völlig okay. Also ich stehe vor einem Rätsel und ich glaube, dass Markus Gröcher das spätestens im Sommer beenden wird. Er wird sich eingestehen müssen, das war ein Fehlgriff. Und da bleibt dann die Frage, die du gestellt hast. Ihm ist ja schon ein Ruf vorausgeeilt.
Also aus Slowenien kannte man eben schon, dass er hyper, mega ehrgeizig ist, überhaupt nicht verlieren kann.
Selbst auf sich. Genau. Wie hat einer gesagt, wenn der Herrgott irgendwo sitzt, da kommt er da hin und sagt, setz dich einen Stuhl weiter. Also das war ja alles bekannt. Wird dann mit den Leuten nicht gearbeitet? Glaubt man, das sind Übersetzungsfehler? Das würde mich mal interessieren. Und ich finde, dass Markus Krösche in dem Zeugnis bisher bei der Eintracht eine 1- stehen haben müsste für all das, was er erreicht hat. Transfers, Europa League und sowas. Aber der nächste Schuss als Trainer muss jetzt sitzen, weil Topmöller...
Oh. Es ist nicht der Ruppel, es ist meine Tochter aus Kanada. Ich habe ihr versprochen, sie kann immer anrufen.
Dann geh doch jetzt mal ran, würde ich sagen.
Clara, ganz kurz, ich sitze gerade in der Live-Sendung mit Thomas Wagner. Wir sprechen später. Du bist jetzt gerade bei Sky im Fernsehen. Du darfst immer anrufen, ich muss weitermachen. Tschüss.
Du hast sie übrigens auf laut gestellt.
Ne? Ja, ich weiß auch nicht warum. Es tut mir leid, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Weiße Männer
am Telefon.
Oh Gott, hoffentlich ist der Chef nicht mehr dran, sonst sagt er unprofessionell.
Ich dachte, das wäre Riera.
Pass auf, das wäre auch möglich. Ich habe ihr gesagt, sie ist ja in Kanada. Ja. Sie haben kann immer gehört. Anrufen, wenn irgendwas ist. Aber sie hat gelacht, es ist nichts Schlimmes.
Genau.
Riera, vielleicht eins noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, Timo. Nicht, weil ich jetzt vergesslich werde, sondern ich habe jetzt auch nicht ganz so viele Podcasts wie Thomas Wagner, aber vielleicht habe ich schon mal über Riera gesprochen. Das Thema ist übrigens aus einem Grund erledigt. Du kannst ja nicht die komplette Mannschaft auswechseln bei Eintracht Frankfurt. Und ich bin der absoluten Überzeugung, dass er maximal drei Leute in der Kabine noch hinter sich hat. Ich kann mir nicht vorstellen, so wie er öffentlich auftritt, so wie er spricht, auch über die Mannschaft teilweise spricht, dass diese Mannschaft, also schon mal gar nicht für ihn durchs Feuer geht, aber dass diese Mannschaft noch Lust auf diesen Trainer hat. Und das kann man gut oder schlecht finden. Timo, macht es weg. Das gibt's doch gar nicht. Also für mich ist das glasklar, dass er weg ist.
Ja, ja. Und also die Frage war ja, er schien ja fast schon, ob man ihn jetzt direkt schon, ich glaube, das hat sich jetzt ein Stück weit erledigt. Ich fand es auch ein bisschen bedenklich, was er am Schluss beim Weggehen aus dem Presseraum gesagt hat zu dem einen Kollegen von der Bild-Zeitung. Du bist ja gar kein, du hast gar kein Herz für diesen Verein oder du bist kein Fan dieses Vereins. Das offenbart für mich auch so ein kleines problematisches Pressebild. Also du bist ja nicht dort, um alles, was Eintracht Frankfurt macht, hochzuschreiben, sondern wir sollten immer noch gucken, dass wir da einigermaßen neutralen Blick auf die Probleme haben. Ne?
Ja. Also ich glaube, er ist im Sommer weg. Ja. Also
was du gesagt hast mit Krösche, 1-, fantastisch. Aber ich glaube auch, dass es, also wenn du dir die Kaderzusammenstellung anschaust, die klassisch aufgebaut ist, auch wieder junge Talente, großartig. Aber auf der 6, finde ich, sind sie sehr schwach auf der Brust. Und in der Innenverteidigung ist das, finde ich, auch nicht den Ansprüchen gerecht. Also da musst du dann ja auch drauf schauen. Gehört auch mit so weit, dass da in der Kaderzusammenstellung dann nicht perfekt gearbeitet wird.
Ja, wobei die Innenverteidiger ja eigentlich nachgewiesen haben, dass sie es können.
Ja, aber ja die waren schon sehr löchrig in den vergangenen Monaten.
Aber ich glaube, Buschi, ist das bestimmt. Ja, aber es ist insgesamt, glaube ich, so, du spielst eine super Saison nach der anderen. Du verkaufst immer wieder deinen besten Offensivspieler. Es klappt eigentlich immer. Und Timo hat einen Punkt angesprochen. Nimm das Beispiel Robin Koch. Das ist sicherlich ein guter Innenverteidiger, der ja nicht umsonst Nationalspieler ist. Aber dann kam das Angebot aus Leverkusen, dann ist seins nochmal erhöht worden. Der Kader ist ja auch unfassbar teuer, das muss man auch mal sagen. Und der Kader ist lange nicht so gut wie in den letzten Jahren. Ist klar, du kannst nicht immer 1:1 Spieler ersetzen, kannst nicht immer einen Mamouche, Ekitike und all die holen. Aber das ist schon im Moment keine ganz einfache Situation für Eintracht Frankfurt. Und du hast auf einem anderen Niveau gesehen, knapp dran, wie schnell es mit Gladbach in eine andere Richtung. Die haben 8-9 Jahre unter Max Eberl super gespielt. Dann hat der im letzten Jahr nicht mehr die Kabine im Griff gehabt. Der hat nicht mehr gut eingekauft. Und das kann auch schnell dann mal in eine andere Richtung wieder gehen.
Genau. Naja, und auf der anderen Seite haben wir zum Beginn dieser Sendung über Miron Muslic gesprochen, wo das ja zunächst in die gleiche Richtung gehen konnte, weil er auch sehr selbstbewusster unterwegs
hätte
war.
Hätte gehen können.
Hätte gehen können. Der sogenannte Buschmann-Imperativ.
Futur 3.
Buschmann, perfekt.
Ich wollte nur noch mal ganz kurz sagen, ich muss um 53 hier raus.
Was?
Weil ich bin eingesprungen. Ja, ich wollte es nur sagen, falls ihr noch irgendwas machen wollt.
Naja, das ist, als wenn hier jemand aus seiner Familie in der Sendung anruft.
Unfassbar, ja.
Aber du musst früher gehen.
Ja, weil ich muss heute den Zug noch bekommen. Und das ist der letzte, der fährt. 20:02 oben in Unterföhring. Kann man auf der Livecam kann man das verfolgen.
Wird prozentual vom Honorar abgezogen.
Sind wir denn mit den wichtigen Themen?
Nee, Moment, wir haben doch hier, nämlich.
Moment, wir haben noch.
Und die Bayern, ne?
Ja, komm jetzt ran. Buschmann der Woche.
Der Buschmann, der Buschmann, der Buschmann der Woche.
Ja, schlicht und ergreifend das Fußballspiel. Das Hinspiel im Champions League Halbfinale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München war für mich als Fan des Sports, dieser Sportart, das Geilste, was ich in den letzten 15 bis 20 Jahren gesehen habe. Und bevor du jetzt kommst und Diego Simeone oder Wayne Rooney hier in irgendeiner Form zitierst, es ist mir scheißegal, ob vielleicht der ein oder andere Laufweg defensiv nicht funktioniert hat. Das war so schön anzuschauen. Übrigens, du hast ja noch gar nichts gesagt, ich weiß, Thomas. Ich habe gar nicht so viele defensive Fehler gesehen. Ich habe vor allem nach vorne überragende Qualität und einfach einen wahrscheinlich einzigartigen Abend erlebt auf beiden Seiten. Und völlig Wumpe, was das jetzt, welche zwei Mannschaften das waren, dass es diese beiden waren, ist irgendwie auch klar, weil sie eben auch aufgrund der finanziellen Möglichkeiten diese Qualität da vor allem offensiv haben. Es war so schön, das anzuschauen. Und guck mich nicht so beleidigt an. Ich weiß, dass du das Spiel auch genossen hast.
Ich habe doch gar nichts gesagt.
Ja,
ich habe nicht geguckt, nichts.
Ja, aber ich weiß ja, dass du so eine. Ich weiß ja genau, jetzt kommt ja gleich. Ich habe am Folgetag Atletico gegen Arsenal gesehen. Das war auch ein geiles Fußballspiel.
Das war auch ein geiles Fußballspiel.
Aber ganz anders.
Ganz anders, aber trotzdem hatte das auch seine für Fußballliebhaber richtige auch offensive Akzente.
Ich wollte dich eigentlich nur ein bisschen provozieren, aber jetzt bist du wirklich beleidigt.
Nö, gar nicht. Also, Atletico gegen Arsenal war ein tolles Fußballspiel. Und wer sagt, dass Atletico nur treten und kein Offensivfußball spielen kann?
Schmizo ruft gerade an, das kann alles nicht wahr sein. Ja, aber
da brauchst du jetzt nicht reinzugehen, dem geht's gut. Ja. So, also wer sagt, dass Atletico kein Fußball spielen kann unter Simeone, hat keine Ahnung vom Fußball, das sage ich ganz klar.
Da hast du dich so aufgeregt, das haben dir Leute geschrieben. Ja, ne?
Weil ich einfach gesagt habe, dass ich Atletico gönnen würde als Fußballromantiker.
Wer Atletico gegen Real, gegen Barca in diesem Jahr in Spanien mal, egal in welchem Wettbewerb gesehen hat, kann das ja nicht ernsthaft behaupten.
Peinlich. So, und jetzt kommen wir zu diesem Spiel, Paris gegen die Bayern. Ich bin in allen Punkten bei dir. Es war ein unfassbar geiles Fußballspiel. Es war ein irres Tempo, es waren technische Finessen, dass du wirklich teilweise gedacht hast, das ist eine ganz andere Sportart als das, was man vielleicht Samstag irgendwo sieht. Ich bin auch bei dir, trotz 5 Gegentore haben Tah und Upamecano für mich eine gute Leistung geboten. Das gilt auch für die Verteidiger der Gegenseite. Es gab kaum einen, der abgefallen ist. Man hat vorher gesagt, der französische Torwart ist nicht gut. Selbst die beiden Keeper haben völlig, also es war jetzt nicht, dass da einer überragend gehalten hat, dafür waren dann wirklich zu viele drin, aber du konntest eigentlich nichts daran machen. Es war ein sensationelles Spiel. Die Bayern haben 20 Minuten Paris am Anfang bespielt, wo ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Da habe ich zu meinem Kumpel gesagt, Paris reicht aber eine Chance oder ein Ding, um wieder ins Spiel zurückzukommen. So war es dann auch. Zwischendurch beim 5-2 hast du gedacht, das könnte historisch werden in die andere Richtung. Und hinten raus wirkte Paris irgendwie platt und die Bayern waren eigentlich am 5-5 dran. Also das war ein, muss man sagen, das war ein Genuss, sich das als Fußballfan anzugucken.
Also alle Punkte hast du jetzt abgehakt und Buschi komplett recht gegeben, muss man
an der Stelle sagen. Ja auch eigentlich nur ein bisschen weil er wirklich so ein bisschen schmallippig gerade mich angeschaut hat. Ich habe heute schon seinen Podcast Eier, wir brauchen Eier gehört. Und da habe ich eben diese Geschichte gehört, dass er dann gesagt hat, und übrigens, Fußballspiel kann auch großartig und geil sein, wenn es ganz anders ist. Mhm. Atletico gegen Arsenal.
Aber das schließt sich ja überhaupt nicht aus.
Genau. Okay, aber dann lass uns doch noch mal so ein bisschen auch
vorausschauen.
In die Zukunft schauen,
genau. Kann ich dir sagen, die Bayern gewinnen es mit 2 Toren Differenz und du hast ja, glaube ich, auf Elfmeterschießen getippt. Mhm. Ich sage, die Bayern gewinnen es 3-1 und ziehen ins Finale ein.
Das hat er in irgendwelchen anderen Podcasts gemacht. Das weiß ja auch nicht jeder.
Ja, da hast du recht. Thomas, was glaubst du denn?
Ich habe gesagt, ich glaube, es kommt zum Elfmeterschießen, weil ich glaube schon, dass die Bayern dieses eine Tor aufholen. Da ist es natürlich ganz offen, das ist klar. Ich glaube auch, dass es für Paris, es wird sicherlich so sein, das ist ja für die Bayern-Fans sicherlich das Highlight in der Saison. Das wird die Mannschaft auch sicherlich pushen. Aber ich glaube, wenn Paris dahin kommt an den Ort, wo sie letztes Jahr das Ding geholt haben, das ist nichts, wofür du Angst hast als PSG. Ich sehe da zwei wahrscheinlich im Moment die spielstärksten Mannschaften in Europa. Und ich sage, es geht ins Elfmeterschießen.
Ja, also es wird übrigens niemals, weil das nicht geht, nicht nur wegen Wahrscheinlichkeitsrechnung, wieder so ein geiles Spiel wie letzte Woche. Das geht nicht, dass das zweimal passiert. Ich glaube aber, es wird sehr spannend werden, da bin ich mir relativ sicher. Deshalb
nächste Woche unterhalten wir uns hier über ein 6-6.
Aber dann hätten wir
der schlägt für die Bayern, ne? Weil dann wäre
ist ja vor Ort.
Paris. Ich freue mich da tatsächlich drauf. Ich will ja auch nicht rumstrunzen, dass ich irgendwo eine Karte ergaunert habe, sondern da freue ich mich drauf. Aber keiner muss meinen, der denkt, das wird wieder genauso. Nee, es ist halt einfach, es geht um den Einzug ins Finale der Champions League. Und vielleicht eins noch. Viele, die es jetzt nicht mit den Bayern halten, ne, und da gibt es ja auch eine Menge, der Club polarisiert ja, die werden ja sagen, es ist schwer, die Bayern nicht zu mögen unter Kompanie in diesem Jahr, zumindest fußballerisch. Gleiches gilt ja fast so ein bisschen für PSG, die ja vom Gesamtkonstrukt auch nicht everybody's darling sind. Aber seit die ganz großen Geldsäcke los sind, wie Neymar, Messi und Mbappé, haben die unter Luis Enrique auch einen Weg gefunden. Also nicht, dass sie jetzt mein Lieblings...
Und Dembele krätscht.
Ja, Dembele ist nicht Dembele, das ist ein anderer Mensch. Weiß nicht, was Luis Enrique mit dem gemacht hat.
Luis Enrique ist auch ein geiler Trainer und ein geiler Typ, muss man ehrlich sagen.
Ja, definitiv. Also, das ist großes Kino. Was denn?
Ja, ich frage nur, sollen wir die Videotexttafel noch machen? Ich
hab ja hier. Das ist das, was ich hier meistens...
Ach, jetzt... Ja,
nein! Eben hieß es noch, das machen wir vorher. Wir können es auch lassen.
Nein, wir machen das, weil ich weiß, dass es deine Lieblingsrubrik ist.
Ich mag's gerne, ja.
Also an der Stelle kann ich nur sagen, ach...
Ihr seid so geisteskrank.
Ach, weißt du noch damals?
So, wir suchen den 7. Mai. Aus welchem Jahr und welches sportliche Großereignis?
Boah. Anfangsphase wahrscheinlich von Markus Merk als Schiedsrichter, wenn der jetzt da im Porträt genommen wird. Maradona und das Kokain, wann war das denn mit... Oh Gott. Warte mal, wo haben wir denn Vogel des Jahres, das Rebhuhn? Moment, das war jetzt neulich erst. Das war ja jetzt,
Maradona, aber das ist, und das Kokain, dann war das Anfang der 90er Jahre.
Roxette, Hits, Hits, Hits.
Oh, Köln gegen Duisburg live. Marit Otze, der sich die rote Karte abgeholt hat. Weißt du noch?
Ja, aber welches Jahr war das?
Ja, das ist doch klar, 1991. Pokalfinale dann Köln gegen Werder Bremen. Und Franco Dennewitz hat sich beim Halbfinale gegen Duisburg beim Stand von 2-3-0, hat Erich Rutemöller doch angeblich gesagt, hol dir die Karte ab, Marit Otze.
Du machst mich wirklich
wahnsinnig. Und das würde ja passen, Anfang der 90er, Maradona, George W. Bush. Der Ältere war im Umfragehoch, war Präsident. Das war alles Anfang der 90er und deshalb sage ich, das ist 1991.
Damit darfst du dann auch eher gehen.
Wie früh in der Schule, wenn du die Mathearbeit abgegeben hast. Du darfst jetzt gehen.
Ja, oder so. Du kannst jetzt schon auf den Pausenhof und kannst dein Schulbrot tauschen. Ja. Und Buschi überlegt noch weiter.
Ja, es ist, also das haut mich jetzt, also nein, das haut mich nicht um, weil es ist Thomas Wagner, das ist der einzige Mann, der das mal eben ganz schnell löst, weil er einen Zug erreichen muss. Das ist wirklich komplett gaga.
Ich habe mich heute mal angestrengt.
Das macht er normalerweise nur, wenn es Richtung Osteuropa geht. Also es ist wirklich alles, es ist alles.
Nee, das ist einfach
alles. Also die Glanzis, einer hat
es auch. Aber guck mal hier, unsere Kollegin steht schon da, die wird mich jetzt entkabeln, das finde ich nett.
Okay.
Chef der Säule, darf ich dann gehen?
7 Minuten vorher nicht. Also da müssen
52, ne? Mach mal.
52. Ja, das müssen wir ja schon auch.
Aber sag mal ganz kurz, ich will es nur einmal wissen. Also ich war jetzt auch nicht bei 2025 oder so, aber war nicht Vogel des Jahres 2025 auch das Rebhuhn? Das heißt, es ist ein Wiederholungstäter? Kannst du mal gucken, Vogel des Jahres 2025?
Rebhuhn? Rebhuhn. Auch in diesem Jahr.
Wahnsinn.
Ja,
wie oft wird man das denn?
Guck mal. Ja, aber ich bin kein Rebhuhn.
Ich war mal Europas Fußballer des Jahres oder Deutschlands bester Moderator Sport und Unterhaltung Frank Buschmann.
Ja. Wir müssen mehr in die ornithologische Richtung gehen mit dir als.
Boah, ey, den hat er aber jetzt.
Ornithologie, Vogelkunde.
Ich weiß, na klar.
Stark. Rebhuhn, super.
Ja, das.
Vielleicht hat er auch so ein Shirt mit einem Rebhuhn.
Nein, aber drauf. Also ich war Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, aber dass du dann sofort. Wieso bei Köln-Duisburg live? Warum warst du dann sofort?
Ja, weil es muss ja irgendwas, das ist ja auch so Zeit von Pokalspielen, wenn da steht Köln gegen Duisburg live. Wann soll das live gelaufen sein in so einem Anfang 90er? Muss Pokal halt finden. Da war dann Marit Otze.
Ja. Es ist wirklich wahr. Hat er sich eine rote Karte abgeholt, wurde dann allerdings gesperrt. Fürs Finale gesperrt.
Und der FC hat im Elfmeterschießen gegen Werder Bremen verloren.
Genau. Du musst wirklich, du musst doch jeden Tag unter der Woche in Köln in irgendwelche Kneipen gehen und da Fußballquiz.
Haben wir ja mit unserer Truppe schon ein paar Mal gewonnen da in Gottesgrüner Wiese. Aber ganz ehrlich, das habe ich mal gelesen, das kennt man und ich kann mir das gut behalten. Ich kann mir nicht mal mehr merken, wer gestern Fußball gespielt hat.
Ich kenne noch nicht mal den Vornamen von Polanski.
Also wir müssen jetzt, wir können dich verabschieden. Ich muss mir auch zugestehen, wenn Buschi da ist, darf ich keine Vögel mehr reinmachen, weil dann löst er das ja auch. Wenn ich da jetzt demnächst irgendwie die Wald...
Was ist denn jetzt mit deiner Stimme los?
Ich gehe gerade schon mal, ne? Wir sehen uns in 2 Wochen.
Genau, wir machen die letzte der
Saison. Danke, Chef, dass du mich früher loslässt. Ne?
Mach es, Wagner.
Mach's gut, tschüss.
Ja, und jetzt?
Der ist unglaublich. Ja. Der Typ ist wirklich unglaublich.
Wie war das jetzt bildlich? Wir können ja trotzdem, du kannst dich ja so ein bisschen eindrücken.
Ja, oder du kommst hier rüber.
Ja, aber ich muss ja auch hier wieder sprechen. Du sitzt ja jetzt so ver...
So, warte mal, dann verschränke ich die Beine ein bisschen und dann können wir... Was hast du denn, worüber möchtest du denn gerne noch mit mir reden, Timo? Hat Alex Rösner sich nochmal gemeldet, der Chef?
Er hat gesagt, er guckt jede Woche.
Jede Woche?
Ja, anscheinend schon. Aber es sieht jetzt komisch aus, ne, vom Bild. Ich weiß mal, was der bildgebende Regisseur Alex Geisler mir sagt.
Ja, aber was soll ich denn machen? Ich muss mich ja dir zuwenden. Ich kann ja nicht mit dem Rücken zu dir sitzen.
Ja, guck mal, die Kamera hat sich jetzt bewegt.
Okay.
Jetzt kriegen wir uns vielleicht hin.
Was wollen wir noch? Was haben wir thematisch noch? England hattest du noch irgendwie.
England hat,
fand ich. Ja, pass auf, weil wir über Arsenal gerade gesprochen haben, sind natürlich wahrscheinlich leicht... Was denn?
Gefällt.
Ja, komm hier rüber.
Das gefällt. Das machen wir.
Was machst du denn jetzt?
Ich nehm das mit.
Jetzt bauen die alles um und jetzt kommst du hier rüber. Okay, auch gut.
Endlich, ich wollte schon immer mal mit dir am großen Tablett sitzen.
Arsenal haben wir angesprochen.
Ja, werden englischer Meister, weil Manchester City heute Abend bei den Toffees nicht gewinnt. Hier zuerst gehört in der Glanzparade.
Wo steht Everton?
Mittelfeld, aber zu Hause, ich bin ja nicht mehr im Goodison Park, aber zu Hause echt gut drauf, unangenehm zu spielen und Guck mal, heute, 20.50 Uhr.
Macht das Schmiso?
Schmiso.
Warum? Dann hat er mich jetzt gerade angerufen, weil er ein bisschen was zu dem Spiel haben wollte.
Der braucht wahrscheinlich noch Input. Ein paar Insights, ne?
Ja,
wie gut. City das macht.
Übrigens, sie können eine Menge gewinnen, Arsenal. Champions League.
Die haben schon viel verloren.
Sie können alles verlieren.
Ja, die haben schon zwei Pokalwettbewerbe dramatisch abgegeben in dieser Saison. Ja, müssen wir schauen. Ich glaube weiter an die Gunners.
Die sind 4 Tore besser und 6 Punkte haben, aber 2 Spiele mehr. Genau. Und ich hätte jetzt mal einfach wieder so lapidar gesagt, die 4 Tore holen sie mit 2 Siegen auf Manchester City und dann gehen sie in die letzten, was sind es dann noch, 3 Spiele?
Ja, die haben 35.
Punkt und Tordifferenz gleich. Das wäre mal ein Schlussspurt. Ich glaube ja, dass City Meister wird. Ich glaube, dass bei Arsenal in der Premier League so richtig die Flatter unterwegs ist.
Ja, dann haben wir hier 2 Tische, 2 Meinungen, das ist doch gut. 2 Stühle, 2 Tische hätten wir nicht. Doch, haben wir auch. Fantastisch. Du machst am Wochenende, um jetzt noch einfach noch mal einen Sprung machen. Wir haben jetzt noch, du kannst uns ja mal mitnehmen in so eine Vorbereitung auf den Flutlichtfreitag. Du machst
Dortmund gegen Frankfurt. Deshalb,
hast du schon reingeknabbert?
Ich sage ja immer, es gibt ja oft Fragen, ja, wie sieht so eine Vorbereitung aus, wie viele Stunden oder Tage? Ich sage dann an der Stelle immer, es hat 1972 so oder 1970 begonnen, als ich ein ganz kleines Kind noch war, habe ich schon immer alles verfolgt rund um die Fußball-Bundesliga und das ist so geblieben. Ich habe jetzt schon in die ersten Dinge reingehorcht, was sich in Frankfurt tut. Deshalb ist es auch immer schöner, mit Thomas Wagner hier zu sprechen. Aber da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Dann liest du alles, was zu Borussia Dortmund da ist. Gut, für die geht es jetzt in der Bundesliga
auch nichts mehr. Aber emotional halt nochmal mit Jule Brandt, letzte Heimspiel. Genau. Gibt es natürlich auch noch so ein paar Geschichten.
Außerdem ist das Westfalenstadion, wie ich ja immer noch sage, das ist halt einfach die Kultfußballstätte in Deutschland für mich, weil ich Kind des Ruhrgebiets bin. Jetzt, wenn die Schalker das jetzt hört. Aber ist halt so. Ich mag das Stadion und die Atmosphäre da. Da freue ich mich extrem drauf. Das Handicap ist auch schon angesprochen, das Schmiso. Der ist dabei, weil es ja Flutlichtfreitag ist, wenn wir das zu zweit immer machen. Ohne Spaß, das macht immer total Bock. Du bist ja hin und wieder, sehr selten übrigens, sehr selten finde ich, auch dabei.
Ja, ich würde sagen so, ja, 6 habe ich gemacht, 6 Freitage.
Aber man hört ja auch, dass das insgesamt sowohl von den Privathaushalten als vor allem auch von den Kneipenbesuchern extrem gut angenommen wird, dieser Flutlichtfreitag. Und das freut uns extrem und ich hoffe und denke mal, dass wir das noch ein Weilchen weitermachen.
Gut, auf dir bleiben, ich gehe wieder zurück. Weil ich muss jetzt ja sozusagen vorwarnen, dass wir in die Werbung gehen und dass wir uns verabschieden. Aber es war schön bei dir mal mit den Großen gegessen zu haben. Vielen Dank.
Sind wir schon soweit?
Es ist Ende Gelände jetzt gleich. Ich mache das jetzt hier kurz.
Okay. Geht mal mit der Kamera auf Timo.
Nee, vielen, vielen Dank für die Expertise, die du reingebracht hast. War schön bei dir. Ich hoffe, du kommst noch mal wieder.
Ja, in 2 Wochen. Also nächste Woche seid ihr es, Thomas Wolf und du. Und den Saisonabschluss machen dann Waggy, du und ich.
Dann kümmere dich jetzt um die wichtigen Sachen im Leben. Und
die Tochter anrufen und Schmiso. Ist ja ein bisschen fast wie mein Sohn. Ne?
Ist ja artverwandt, oder?
Der wollte ja gerne mal mein Schwiegersohn werden, aber da habe ich nix.
So, tschüss.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf! Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Wolf Fuß und Thomas